Der nächste Podcast ist da und diesmal kommt die Werbung gleich am Anfang. Ich freue mich über ein Abo bei den bekannten Podcast-Portalen wie Apple und Google Music, Spotify oder Fio. Die Website dürft ihr gerne auch abonnieren, kostet nichts, bringt viel und ich freue mich. Dankeschön. Heute werden nicht nur akustische Träume wahr, sondern auch optische, denn unser Ausflug ins Glasreich im schwedischen Småland war und ist auch ein Genuss fürs Auge. Deutsches Reiseradio und Podcast 171 mit Rüdiger Edelmann heute auf den Spuren der weltberühmten Glasproduktion Südschwedens. Wir begegnen aber nicht nur großer Handwerkskunst, sondern leider auch dem Niedergang von Glasmanufakturen und dem fortschreitenden Niedergang einer großen Designgeschichte. Dem Touristen könnte das egal sein, denn manch großer Fertigungsort besteht irgendwie weiter und sei es als Museum mit dazugehöriger Glashütte. Wie auch immer, die Gegend ist touristisch beliebt, jährlich rund 500.000 Besucher zählt Smålands Glasriket in normalen Zeiten. Aber was ist derzeit schon normal? Das Glasreich liegt in Südschweden in einer seen- und waldreichen Landschaft zwischen den Städten Växjö im Westen und Kalmar im Osten. Klangvolle Namen sind hier zu Hause, insbesondere die Manke Costa Boda stand und steht für das jahrhundertealte Glasbläserhandwerk. Im Dörfchen Costa liegt folglich Schwedens älteste Glashütte. Heute ist es die moderne touristische Wallfahrtsstätte aller Glasfreunde mit reichlich Attraktionen, natürlich vielen Einkaufsmöglichkeiten und einem schönen Hotel. Das Costa Boda Art Hotel ist voll von Designkunst. Alles für die Besucher. Unser Ziel ist allerdings die ehemalige Glashütte im benachbarten Boda. Hier steht mit der Glass Factory das Museum der Glaskunst. 30.000 Objekte von 40 Designern gehören zur Sammlung und auch hier gibt es mit der Hüttern eine kleine, aber feine Schauglashütte, die immer noch in Betrieb ist. Hier experimentieren auch zeitgenössische Künstler mit dem Werkstoff, der die Region berühmt gemacht hat. Alles ist etwas ruhiger, der Besuch aber nachhaltig. Wer Glück hat, trifft Glasmeister Peter Kuchinken. Er stammt aus Deutschland, arbeitet seit vielen Jahren in Schweden und macht europaweit unter anderem an der Kunsthochschule in Berlin Studenten mit der Kunst des Glasblasens bekannt.
Die Masse ist ungefähr, wenn ich sie aus dem Ofen nehme, bei 1120 Grad, dann ist sie ungefähr wie Honig. Aber so schön dünnflüssig und sehr, sehr, sehr formbar. Das geht runter bis auf ungefähr 600 Grad und dann ist sie nicht mehr formbar. Und deswegen muss ich auch zwischen den Anfängen immer wieder warten, bis mein Glas abkühlt auf diese circa 500 Grad, damit ich eben mehr Masse oben drüber nehmen kann, ohne dass ich das ganze Stück dann nicht mehr zentriert ist und sich nicht mehr arbeiten lässt. Ich kann ja meine Hand drüber halten, dann können Sie ein bisschen merken, wie es mir so geht. Ist jetzt kalt.
Bevor wir weiter lauschen und auch ein wenig schwitzen, wenngleich Peter gerade von kühlen Temperaturen redet, empfiehlt sich das Eintauchen in die Glasgeschichte. Der Tag des Besuchs ist am Nachmittag eher regnerisch und tatsächlich ein wenig kühl draußen. Durch den nassen Schauer geht's ins Innere der Glasfabrik. Unsere Ausstellungsbegleiterin stellt sich zwar vor, durch das Schirmausschlagen habe ich das aber nicht mitbekommen. Nennen wir sie Pia, wohl wissend, dass das vermutlich nicht stimmt. Die Geschichte, die uns Pia oder so erzählt, stimmt nicht nur, sondern bietet auch interessante Details.
The first factory in Småland was Costa.
Sie sagt, die erste Fabrik in Småland war Costa, gegründet 1742. Wir nennen sie auch die Mutterfabrik. Menschen aus Deutschland und Tschechien kamen damals hierher. Ihnen ist der Start zu verdanken. Davor waren das Eisenhütten. Warum aber Glas in Småland? Dafür gibt es drei Gründe. Wasser aus den Seen, Sand und Holz aus den Wäldern. Es ist ein Quarzsand, ganz fein. Das braucht man. In der dortigen Glashütte arbeiten etwa 10 Familien inklusive der Kinder. Ein harter Job, besonders für die Kids. Aber Sie haben es gemacht. Im Übrigen wurde in Kosta die ersten 100 Jahre Deutsch gesprochen. Das war der Ursprung. Wenn du bei Kosta mal Meister warst, war das Ende der Karriere erreicht. Deshalb haben sich damals viele selbstständig gemacht und daraus entstand dann zum Beispiel die Hütte in Boda und alle weiteren hier in
Smoland. So that's why all the other ones came up here in Smoland.
Der Grundstein des Glasreichs war also gelegt und die findigen Handwerker machten sich an weitere Innovationen. Da gab es zum Beispiel auch ein Projekt zur Herstellung von Glasziegeln. Die waren qualitativ hochwertig, aber in der Herstellung viel zu aufwendig und teuer. Aber auch bei normalen Tischgläsern gab es noch viel zu verbessern, sagt Pia und zeigt uns einige Exemplare der ältesten Gläser.
The first glass that was made, you can see it's a little bit greenish or grayish, and that was because of the sand.
Die ersten Gläser, seht ihr hier, waren wahlweise grünlich oder hatten einen Grauton. Das lag am Eisenanteil im Sand, der wurde in der erhitzten Masse freigesetzt. So setzten sie Chemikalien zu, um die Masse klar zu bekommen. So um 1850-60 begann man mit der Zusetzung von Blei. Es entstand das berühmte Bleikristall, sehr edel. Das zog sogar den russischen Adel an. Die kauften hier in den 1860ern ein und es ging eine riesige Glasmenge an den Zarenhof von St. Petersburg. Das Blei ermöglichte es auch, Einkerbungen, Ziselierungen in das Glas zu machen. Heute geht es nicht mehr, denn seit 1990 darf bei der Glasherstellung kein Blei mehr verwendet werden. Offiziell verboten. Allerdings wird das von einigen osteuropäischen Ländern und China schlicht ignoriert.
You can't do that nowadays because lead is forbidden since 1990 worldwide. There are some countries that don't give a damn, I would say. It's some of the Eastern Europe and the Chinese.
Glas für bessere Herrschaften begründete quasi das Geschäft. Aber dann kam die Wende zum 20. Jahrhundert und Glas wurde gesellschaftsfähig. Zugegeben, immer noch ein klein wenig zum Protzen.
Time went on and we came up at what we call the consumer society.
Die Zeit drehte sich weiter in Richtung Konsumgesellschaft. Leute, die viel Geld hatten, wollten das auch jedem zeigen. In dieser Zeit entstand eine Art Versandhandel. In einem Geschäft in Stockholm konnte man sich diverse Kunstwerke aus einem Katalog heraussuchen und bestellen. Da gab es Vasen oder auch Blumen und Früchte aus Glas. Schaut her, Glas mit echtem Gold. Bemalt.
For instance, these vases were very nice on the table, or these flowers, you could have flowers or fruit or whatever. And this is solid gold, you paint with the gold.
Das war von der Herstellung hoch anspruchsvoll. Wie ehrlich ist, würde es aber heute als Kitsch bezeichnen. Der Durchbruch dessen, was heute als skandinavisches Design weltberühmt ist, gelang mit einer Glasserie, bei der die wohl bekannteste Kinderbuchfigur Astrid Lindgrens Namenspatin war. 1937 startete die Produktion dieser Glasserie. Ein Riesenerfolg, deshalb wurde sie bis 1992 produziert. Ganz schlichte Formen, dicker Boden und in dessen Mitte eine Luftblase im Glas. Das Prinzip wurde in allen unterschiedlichen Gläsern beibehalten. Und wer sich das Pippi-Design auch nicht vorstellen kann, selbstverständlich gibt es ein Foto auf unserer Website deutschesreiseradio.com mit zusätzlichen Infos, Fotos und natürlich auch den dazugehörigen Links. Alles zu sehen und zu erleben im Museum Glass Factory in Boda. Von 1864 bis 2008 wurde produziert. Ein Jahr nach Schließung kauft die benachbarte Gemeinde Emmaboda die Glassammlung und das Museum konnte starten. Wie zu Beginn schon erwähnt, ist der eigentliche Clou des Museums natürlich die noch in Betrieb befindliche Glashütte, die heute kleine Serien an Designstücken von Künstlern umsetzt und produziert. Dort im heißen Umfeld treffen wir Peter wieder, der uns einen kleinen Einblick ins Glasblasen gibt.
Gleichzeitig sauge ich ein bisschen, werde jetzt auch noch mal ein bisschen wärmen. Prozess noch einmal, dann können Sie es noch einmal mitverfolgen und dann können wir zusammen Fika. Das haben Sie ja schon gelernt, wenn Sie jetzt ein paar Tage in Schweden sind, dann wissen Sie, was Fika ist. Außerdem ist das inzwischen auch fast ein deutsches Wort. Wenn ich an der Uni in Berlin bin, dann sagen meine Studenten auch zu mir, jetzt ist Fika-Zeit.
Peter steht vor uns und wandert zwischen der Gluthitze des Ofens und seinem Glasarbeitsplatz hin und her. Kurzärmliches Hemd, lange Hose und Sandalen ohne Strümpfe. So steht er vor uns und sagt ganz nebenbei, dass er eigentlich Handschuhe und Sicherheitsschuhe tragen müsste. Viel zu warm, meint er. Als Glasbläser bekäme man im Lauf des Berufs ohnehin eine Lederhaut. Deshalb verzichte er auf die Handschuhe. Das mag Leichtsinn sein, aber er weiß, was er tut und bildet ja auch Nachwuchs aus. Zum Beispiel in Berlin, wie er gerade erwähnt hat. Vor der Fika, der Kaffeepause, zeigt er noch auf das Regal am Rand der Werkstatt.
Was hier oben steht, ist der Vormittag. So viele Stücke macht man nicht. Und war die Methode natürlich auch etwas effektiver, dass man eine Form bläst und dann nur kleine Veränderungen macht. Und in dem Fall werden die Stücke von hier aus geblasen und dann nochmal rumgedreht, aufgetrieben heißt das auf Deutsch, an einem sogenannten Anheftzapf. So hat man Glas auch zu römischen Zeiten gespielt. Erst dann durch die Industrialisierung kommt eben der Prozess in die Form zu blasen, sehr viel mehr in die Form zu blasen und dann auch die Kappe oben mechanisch kalt abzusprengen oder abzuschleifen, abzusägen.
Das hier sei eben noch echte Glaskunst, die durch die Industrialisierung und den technischen Fortschritt immer mehr in den Hintergrund gerate. Teilweise sicher zu Recht, die einfachen Dinge könne man den Automaten überlassen.
1904 erfindet ein Mann namens Owens eine Maschine, um vollautomatisch Bierflaschen herzustellen. Das erste vollautomatisch produzierte Produkt überhaupt auf dieser Welt ist die Bierflasche. Weil eben durch Kinderarbeit, die geleistet wird und die Verhältnisse sind sehr schlecht und es ist sehr warm und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite ist die Nachfrage riesig nach Glasflaschen. Und da geht man eben in Gang und macht schon die erste Vollautomatisierung. Und bis heute ist das Prinzip dieser Flaschenherstellung unverändert. Die Maschinen sehen etwas anders aus, sind aber immer noch sehr analog. Und die Plastikindustrie arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Die Plastikindustrie hat auch mal die Glasindustrie aufgekauft in den 80er Jahren, weil sie uns gerne loswerden wollten. Jetzt ist es ein bisschen andersrum.
Glas hat wieder Zukunft, sagt Peter, auch wenn hauptsächlich automatisiert gearbeitet werde. Nebenan ist es richtig kühl, trotz heißem Kaffee und Kanelbüller, den obligatorischen schwedischen Zimtschnecken. Zeit zum Durchatmen für Peter und Zeit für mich, ihm Löcher in den Bauch zu fragen. Warum um Himmels Willen die Glaskunst im letzten Jahrzehnt einen solch massiven Niedergang erlebt hat?
Naja, sowohl die Tatsache, dass sie natürlich große Warennamen verloren haben, wie zum Beispiel Rosenthal. Und dass andere Warennamen dazugekommen sind, wie zum Beispiel IKEA, die nach einem ganz anderen Prinzip arbeiten. Rosenthal, der alte Herr Rosenthal, der hat Manufakturen betrieben, Glas- und Porzellanmanufakturen, und hat Künstler organisiert und hat den Verkauf organisiert. IKEA, das sind große Verkaufsorganisationen mit einem eigenen Designer, da müssen sie zu einem so geringen wie möglichen Preis einkaufen, um es zu diesen Kampfpreisen verkaufen zu können. Da hat sich der Markt stark geändert, völlig klar. Und dann ist es natürlich auch so, ein Weinglas, ein edles, dünnes Weinglas, können Sie eben heute vollautomatisch fertigen. Wenn Sie die Firma Riedel sich angucken, dann fertigen die hauptsächlich eben vollautomatisch und haben dann noch eine ganz kleine manuelle Produktion für die ganz edlen Sachen. Also das heißt, es hat sich auch technologisch natürlich weiterentwickelt.
Da schaue ich Peter wohl doch etwas entgeistert an. Deshalb ergänzt er zum Thema teure Gläser aus Österreich noch.
Die machen auch gut Geld daran, dass sie eben ein Produkt verkaufen, von dem man vielleicht glaubt, dass es handgemacht ist, und es ist aber vollautomatisch hergestellt.
Marketing ist eben doch alles. Nein, nicht ganz, meint Peter. Der allgemeine Trend liefe schlicht gegen die kleinen Manufakturen.
Ich persönlich werde es nie vergessen. 1986 habe ich in Italien immer samstags gearbeitet und musste dann auch für Touristen Glas machen. Und irgendwann kam eine Gruppe mit 15 blau gekleideten und 3 grau gekleideten Herren da rein und wurde mir vorgestellt als eine chinesische Delegation. Und ich habe dann ein Wäschen gemacht und habe die Übersetzerin gefragt, was das denn für eine Delegation wäre. Ja, das wäre eine Delegation des Industrie- und Handelsministeriums, die sich eben Manufakturbetriebe angucken würden, wo man mit einem geringen Investitionsbedarf viele Arbeitsplätze schaffen könnte. Und das hat man getan. Das ist völlig klar.
Und gegen chinesische Konkurrenz könne man in der Regel halt einfach nicht anstinken. Aus allen diesen Faktoren ergäbe sich letztlich dann der letzte Sargnagel der Glasbläserei.
Auch hier die Manufakturen haben sich immer damit geschlagen, dass das Interesse für diesen Beruf natürlich auch geringer geworden ist. Es gibt leichtere Art und Weisen, sein Geld zu verdienen, als da in der Hitze zu stehen. Und man muss diesen Beruf mögen und lieben, um ihn wirklich gut zu machen, sonst wird es eben nur 0,15 war.
Und da muss man dann auch ehrlich sich selbst gegenüber sein. Ein mundgeblasenes Glas gibt's eben nicht für 10 Euro, wenn die Hersteller noch etwas verdienen wollen. Und 50 Euro plus für ein Weinglas geben dann doch nur die wenigsten aus. Okay, Teile der Pippi-Kollektion hätte ich mir glatt gekauft. Gibt's aber nicht mehr. Nur noch im Museum der Glass Factory in Boda im schwedischen Småland.